Stell dir vor, du bekommst heute den wichtigsten Auftrag deines Lebens.
Okay.
Du wirst in so ein Büro gerufen und man sagt dir, also ganz im Ernst, du sollst ab morgen eine absolut revolutionäre Botschaft verbreiten. Etwas, das unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben, unsere Werte wirklich von Grund auf verändern wird.
Klingt ja erstmal nach einem ziemlich großen Deal.
Ja, total. Aber bevor du jetzt euphorisch wirst, es gibt da einen gewaltigen Haken.
Lass mich raten, das Budget?
Exakt. Dein Budget für diese globale Kampagne ist null. Exakt null.
Wow.
Du bekommst keine Spesenabrechnung, du darfst keine eigenen Vorräte mitnehmen, keine Rücklagen bilden.
Wahnsinn.
Dir wird nicht einmal, also wirklich nicht mal eine zweite Jacke oder festes Schuhwerk für diese Reise zugestanden.
Das ist schon hart.
Und es wird noch schlimmer. Als wäre dieser Deal nicht schon katastrophal genug, beugt sich dein Auftraggeber vor und sagt dir knallhart ins Gesicht, du wirst dafür gehasst werden.
Ja.
Man wird dich vor Gericht zerren, dich öffentlich demütigen. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass sich sogar deine eigene Familie von dir abwenden wird.
Das ist wirklich.
Klingt nach dem denkbar schlechtesten Deal aller Zeiten, oder?
Absolut, und ich freue mich riesig, dass wir heute genau dieses absurde Szenario in unserer heutigen tiefgehenden Analyse vor uns haben.
Genau. Schön, dass du da draußen auch heute wieder bei unserer Analyse dabei bist.
Es ist in der Tat ein unglaublich faszinierendes, ja fast schon verstörendes Setup. Wir sprechen hier über ein Dokument, das knapp 2000 Jahre alt ist.
Wahnsinn, ja.
Aber es hat in seiner Radikalität absolut nichts eingebüßt. Es geht um das 10. Kapitel des Matthäusevangeliums.
Richtig.
Das ist die berühmte Aussendungsrede, also der Moment, in dem Jesus seine 12 Jünger auf ihre allererste Mission schickt.
Und das Spannende an den Texten und Analysen, die wir heute auf dem Sezettisch haben, ist ja, dass sie sich nicht damit begnügen, das nur als so ein Stück antike Religionsgeschichte abzuheften.
Nein, gar nicht.
Genau das hat mich beim Lesen unserer Unterlagen am meisten gepackt. Wir schauen uns das nicht nur literarisch oder historisch an. Wir betrachten diesen antiken Text heute durch eine hochmoderne, völlig säkuläre Linse. Wir ziehen dafür nämlich die Theorien des Philosophen Jürgen Habermas heran.
Ein ganz anderer Blickwinkel.
Voll. Das Ziel unserer Analyse heute ist echt herauszufinden, was dieser Text uns im 21. Jahrhundert eigentlich lehrt. Über Verletzlichkeit, über echte Zivilcourage.
Und über den wahren Preis von Integrität, ja?
Genau, und die massiven Gefahren von Machtmissbrauch. Okay, also lass uns das mal aufdröseln. Wenn ich mir das Briefing anschaue, das die Jünger da bekommen, dann ist das doch im Grunde der schlechteste Start-up-Pitch der Weltgeschichte.
Ja, kann man so sagen.
Stell dir vor, du gehst damit zu Investoren. Du hast keinen Businessplan, null Startkapital.
Keine Skalierungsstrategie?
Richtig, keine Skalierungsstrategie. Die Strategie lautet einfach: Geht los und macht euch komplett abhängig von der Gastfreundschaft völlig fremder Menschen. Wie zur Hölle soll das funktionieren?
Was hier philosophisch und soziologisch so bemerkenswert ist, ist dieses völlig neue Verständnis von Autorität.
Okay.
Das wird eben durch diesen, wie du sagst, Anti-Business-Plan etabliert. Wir müssen uns anschauen, was genau der Auftrag ist.
Ja.
Die Jünger werden namentlich berufen und explizit zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt.
Und was sie da tun sollen, ist ja krass.
Drastisch, ja. Sie sollen heilen, Tote aufwecken, Dämonen austragen.
Das ist ja eine enorme, fast schon magische Vollmacht, die sie da bekommen.
Absolut, eine transformative Vollmacht. Aber es gibt da diese eine eiserne Regel, die alles, also wirklich alles auf den Kopf stellt.
Sie dürfen kein Geld dafür verlangen.
Richtig.
Da steht doch dieser Satz: Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst sollt ihr es geben.
Genau, sie dürfen das, was sie tun, unter gar keinen Umständen kommerzialisieren. Sie dürfen daraus kein Geschäftsmodell machen. Und warum?
Ja, warum eigentlich? Wäre doch praktisch.
Weil das verdeutlicht, dass ihre Vollmacht eben kein Eigentum ist, sie ist nur geliehen, sie ist abgeleitet.
Ah, verstehe.
Gottes Herrschaft, so wie sie in diesem Text skizziert wird, operiert nicht durch institutionelle Stärke.
Also keine dicken Festungsmauern.
Nein, keine Mauern, keine stehenden Heere, keine prall gefüllten Schatzkammern. Sie zeigt sich ausschließlich durch eine heilende, befreiende Präsenz bei den Menschen. Und diese Präsenz setzt zwingend voraus, dass man auf jede Form von Prestigelogik und Zwang verzichtet.
Das leuchtet ein.
Weißt du, wenn du jemanden bezahlst, etablierst du sofort ein Machtgefälle.
Klar, der eine ist der Dienstleister, der andere der Kunde.
Genau. Wenn du dich aber in die absolute Abhängigkeit eines Gastgebers begibst, dann begegnest du ihm wirklich auf Augenhöhe.
Das ist so ein unfassbarer Kontrast zu unserer heutigen Welt. Also denk mal drüber nach, wie wir heute Einfluss und Autorität definieren.
Mhm.
Wie oft messen wir den Wert einer Botschaft an den Ressourcen, die dahinter stehen?
Ständig.
Wir schauen auf die Followerzahlen, auf das Marketingbudget, die Größe des PR-Teams, das schicke Hauptquartier in Berlin oder so?
Ja, absolut.
Aber in dieser Aussendungsrede wird echter transformativer Einfluss direkt an absolute Schutzlosigkeit gekoppelt, also quasi an Ohnmacht.
Und das ist das Paradoxe. Die Macht wird hier durch Ohnmacht entgrenzt.
Wie meinst du das genau?
Naja, wer nichts zu verlieren hat, weil er keinen Besitz, keinen Status und auch keine Institution verteidigen muss, der kann unglaublich frei und radikal agieren.
Weil er nicht bestechlich ist.
Exakt. Er ist nicht bestechlich. Aber diese Freiheit hat natürlich eine sehr, sehr dunkle Kehrseite.
Und genau dieses fehlende Sicherheitsnetz bringt uns zum nächsten echt gewaltigen Problem in dieser Geschichte.
Mhm.
Wenn man Leute so völlig ohne Netz und doppelten Boden losziehen lässt, dann rennt man ja quasi blindlings in eine Katastrophe.
Ja.
Die marschieren doch direkt in die Gefahrenzone.
Der Text macht da auch überhaupt keine Illusionen.
Nee, gar nicht.
Diese Sendung führt eben nicht in so eine flauschige, gut geschützte Komfortzone.
Wo man einmal die Woche zum Tee trifft und sagt, wie toll man ist.
Genau das nicht. Sie führt in die absolute Gefährdung. Die Metapher, die in Matthäus 10 verwendet wird, ist ja sehr berühmt geworden. Sie werden wie Schafe unter Wölfe gesandt.
Und diese Wölfe, die sind ja extrem real in dem Text.
Sehr real, ja.
Es wird prophezeit, dass sie vor Gerichte gezerrt werden, dass Statthalter sie verurteilen, dass es diese öffentlichen Anfeindungen gibt.
Mhm.
Sogar die eigenen Familien sollen sich gegen sie wenden. Und hier muss ich aber wirklich mal einhaken.
Gerne.
Denn hier wird es meiner Meinung nach nicht nur interessant, sondern extrem heikel.
Ja, das stimmt.
Wenn man sich die Zitate von Jesus in diesem Textteil mal genauer anschaut, dann schockieren die auf den ersten Blick total.
Mhm.
Da steht dieser berühmte Satz, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert.
Ein sehr bekannter, aber auch schwieriger Satz.
Und dann fordert er noch, dass die Loyalität zu ihm größer sein muss als die Liebe zu den eigenen Eltern oder Kindern. Also ganz ehrlich.
Ja.
Wenn ich das heute lese, klingt das für mich gefährlich nach religiösem Autoritarismus.
Das ist nachvollziehbar.
Das hat doch fast schon sektenhafte Züge, oder? Klingt wie ein Aufruf zur Gewalt. Wie um alles in der Welt gehen Historiker und Ethiker damit um, ohne Partei zu ergreifen?
Das ist ein Einwand, den man zwingend erheben muss, wenn man diesen Text liest. Und wir müssen hier sehr nüchtern differenzieren, wie der Text in seinem historischen und soziologischen Kontext gemeint ist.
Okay, also fangen wir mal mit diesem Schwert an.
Genau. Zunächst zum Schwert. Die historische Forschung ist sich da eigentlich einig, dass dies absolut keine Legitimation für physische Gewalt ist.
Oder gar einen heiligen Krieg.
Überhaupt nicht. Im Gegenteil. Jesus schickt sie ja als Schafe los. Und Schafe greifen nun mal nicht an.
Stimmt auch wieder.
Sie sollen explizit klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben sein, also unaggressiv. Sie sollen Gewalt erleiden, nicht ausüben.
Okay, aber warum benutzt er dann ausgerechnet das Wort Schwert? Das ist ja schon sehr martialisch.
Weil es eine messerscharfe, ungeschönte soziologische Beobachtung ist.
Inwiefern?
Wer öffentlich für eine absolute Wahrheit eintritt, der spaltet zwangsläufig.
Hm.
Eine Wahrheitsbewegung erzeugt nicht einfach automatisch einen harmonischen Konsens.
Ja, das sieht man ja auch heute noch oft.
Genau. Wenn jemand in einem korrupten System plötzlich radikal nach der Wahrheit lebt, Konsum verweigert oder Machtstrukturen hinterfragt, dann deckt das Konflikte auf.
Konflikte, die vorher einfach unter der Oberfläche geblieben sind.
Richtig, die durch Anpassungen vertuscht wurden. Das Schwert ist hier also eine Metapher für diese unvermeidliche Trennung.
Ah.
Das Umfeld reagiert auf so eine Provokation oft mit massiver Ablehnung. Und im schlimmsten Fall ist das eben auch die eigene Familie, wenn diese Familie Teil des Status quo ist.
Okay, verstehe. Es ist also keine Anweisung nach dem Motto, geht los und sucht Streit?
Nein, gar nicht.
Sondern es ist eher so eine realistische Vorwarnung. Wenn ihr das hier wirklich ernst meint und konsequent durchzieht, dann wird's knallen.
Exakt. Weil das System sich wehren wird.
Mhm.
Und diese drastische Forderung, dass die Bindung an diese Mission über der Familie stehen soll, die unterstreicht einfach die absolute Priorität der Wahrheit.
Weil die Familie damals ja auch einen ganz anderen Stellenwert hatte, oder?
Absolut. In der Antike war die Familie, der Clan, das absolute soziale und wirtschaftliche Überlebensnetz.
Wenn man da rausfliegt, ist man erledigt.
Sich davon loszusagen, bedeutet im Grunde den sozialen Tod. Der Text formuliert die radikale Ansage, dass familiäre Loyalität nicht die ultimative ethische Instanz sein darf.
Also wenn die Familie verlangt, dass du lügst oder dich anpasst?
Dann muss die Wahrheit Vorrang haben, genau. Wobei man hier betonen muss, die Forschung warnt ausdrücklich davor, das isoliert zu betrachten.
Ja, das ist wichtig.
Es ist definitiv kein Freibrief, um psychologische Abhängigkeiten zu schaffen oder Menschen aus ihrem Umfeld zu isolieren.
Auch wenn manipulative Gruppen genau das leider in der Geschichte immer wieder getan haben.
Immer wieder, ja.
Wir sprechen gleich noch darüber, wie dieser Text institutionalisiert und missbraucht wurde, aber lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten.
Gerne.
Wir haben jetzt tief in den historischen und theologischen Maschinenraum dieses Textes geschaut. Aber wir hatten am Anfang der Sendung Jürgen Habermas erwähnt.
Genau, den Philosophen.
Ein Philosoph, der ja stark in der säkularen, also nicht religiösen Denktradition steht.
Richtig.
Warum sollte sich jemand, der vielleicht komplett atheistisch ist und mit Glauben absolut nichts anfangen kann, heute ethisch von so einem Bibeltext angesprochen fühlen?
Weil dieser Text laut Habermas normative Gehalte freisetzt. Und die reichen weit über diesen religiösen Rahmen hinaus.
Wie meint er das?
Habermas hat die Idee entwickelt, dass moderne säkulare Gesellschaften auf ethische Ressourcen angewiesen sind, die sie oft selbst gar nicht generieren können.
Okay.
Und er schlägt vor, solche dichten religiösen Texte in eine öffentliche Vernunft zu übersetzen.
Öffentliche Vernunft? Was heißt das konkret?
Das bedeutet, man destilliert die universellen ethischen Wahrheiten aus dieser religiösen Sprache heraus, sodass sie am Ende für alle Bürger verständlich, einleuchtend und bindend werden, völlig unabhängig von ihrem persönlichen Glauben.
Also heißt es im Grunde, man nimmt einfach dieses ganze theologische Vokabular wie Gott und Dämonen raus, klebt da ein säkulares Ethik-Etikett drauf und hat dann so einen netten Leitfaden für gutes Benehmen.
Nein, nein. Es geht viel tiefer als das.
Okay, erklär mal.
Die Übersetzung nach Habermas legt ein ganz bestimmtes Menschenbild frei. Der Text zeigt uns, dass der Mensch eben nicht nur ein Homo oeconomicus ist.
Also keine rein nutzenmaximierende Maschine.
Exakt. Keine Maschine, die nur auf Selbsterhaltung und Profit programmiert ist. Menschen sind fähig und bereit, für Wahrheit und Solidarität einen enormen Preis zu zahlen. Die moderne ethische Pointe lautet hier, es gibt sogenannte unverfügbare Güter.
Unverfügbare Güter?
Ja, Dinge wie Heilung, echte Anerkennung, tiefe Wahrheit und Gewissensfreiheit.
Okay.
Und diese Güter, die dürfen nicht der Tauschlogik unterworfen werden. Sie dürfen nicht vom Markt diktiert werden.
Weil sie sonst ihren Wert verlieren.
Genau das ist der Punkt. Wenn du Wahrheit kaufst, ist es PR.
Stimmt.
Wenn du Anerkennung kaufst, ist es Schmeichelei.
Ja. Voll.
Der Text weigert sich einfach, diese Güter zu kommodifizieren. Und Habermas leitet daraus ab, dass Integrität in der Öffentlichkeit zwingend Verwundbarkeit mit einschließt.
Das heißt, Klugheit und Unschuld müssen zusammengehören.
Richtig. Also der absolute Verzicht auf die Machtmittel des Systems, das man gerade kritisiert.
Das ist echt spannend.
Das ist eine der schärfsten Kritiken an der rein ökonomischen Verzweckung von Menschen, die wir haben.
Weißt du was? Das erinnert mich unglaublich stark an moderne Whistleblower.
Oh ja, guter Vergleich.
Oder an Leute, die heute echte Zivilcourage beweisen. Lass uns das mal kurz durchspielen. Da entdeckt jemand in einem riesigen Konzern einen massiven Skandal.
Mhm.
Umweltschmutz, Korruption, was auch immer. Diese Person entscheidet sich dann, an die Öffentlichkeit zu gehen.
Und damit riskiert sie sofort alles.
Alles. Den gut bezahlten Job, das berufliche Netzwerk, vielleicht sogar die Altersvorsorge.
Ja.
Sie wird verklagt, mit Schmutz beworfen, von ehemaligen Kollegen gemieden. Sie ist dann quasi das absolut schutzlose Schaf.
Und die Anwälte und PR-Berater des Konzerns sind die Wölfe.
Genau. Und wofür macht der Whistleblower das? Für eine Wahrheit, die ihm persönlich finanziell überhaupt nichts bringt?
Im Gegenteil. Er zahlt oft massiv drauf.
Richtig. Aber genau diese Bereitschaft, den eigenen Ruin in Kauf zu nehmen, ohne selbst Machtmittel oder so schmutzige Tricks anzuwenden.
Das macht seine Botschaft erst glaubwürdig.
Ja, total.
Und wenn wir diese wunderbare Analogie jetzt mal mit dem großen Ganzen verbinden, dann sehen wir exakt den Mechanismus von Matthäus 10 am Werk.
Mhm.
Der Whistleblower verzichtet auf die Ressourcen, er agiert schutzlos und genau diese Vulnerabilität verleiht ihm eine moralische Autorität, die dieser Milliardenkonzern sich mit all seinem Geld nicht kaufen kann.
Das ist wirklich erhellend, wenn man das so betrachtet.
Ja.
Aber das wirft bei mir sofort die nächste Frage auf. Wenn wir diese Werte nehmen, also innere Widerstandskraft, Verzicht auf Gewalt, sich nicht an materielle Sicherheiten klammern.
Mhm.
Dann klingen die doch verdächtig vertraut. Hat Matthäus 10 da wirklich ein Monopol drauf?
Gute Frage.
Finden wir das nicht auch in Dutzenden anderen Philosophien und Religionen?
Absolut. Und die Fachliteratur, die wir hier analysieren, beschreibt das mit einem wunderbaren Begriff.
Welchem?
Dem diskursiven Synkretismus.
Diskursiver Synkretismus. Okay, das klingt jetzt erstmal wie so ein intellektuelles Theologiebuffet.
Ja, wie meinst du das?
Naja, bei dem man sich einfach aus allen Weltreligionen die leckersten Stücke zusammenstellt und das dann alles so ein bisschen vermischt.
Ja, ich verstehe. Aber es ist eben genau kein wahlloser Eintopf.
Okay.
Diskursiver Synkretismus bedeutet vielmehr, dass dieser Text in ein argumentationsgeleitetes, respektvolles Gespräch mit anderen Traditionen und Weltbildern treten kann.
Er besitzt also Anknüpfungspunkte.
Genau. Er erzeugt Echos in anderen Kulturen, ohne aber seine eigene Identität aufzugeben.
Okay, dann lass uns diese Echos doch mal abhören. Wo genau finden wir denn diese Verbindungen in den Quellen?
Der wichtigste und innere Ursprung liegt natürlich ganz klar im Judentum.
Mhm.
Die Jünger werden ja explizit zuerst zu Israel gesandt. Das ist kein Ersatz für das Judentum, wie es später oft historisch verzerrt und leider auch hochgradig antijüdisch interpretiert wurde.
Nein, es ist der Startpunkt.
Genau. Die ganze Idee der sozialen Wiederherstellung und dieser prophetischen Kritik ist zutiefst jüdisch. Und dann können wir auch in die griechische Philosophie schauen.
Zum Stoizismus, oder?
Richtig.
Das sind ja diese Meister der inneren Ruhe, die sich von äußeren Umständen so gar nicht aus der Bahn werfen lassen.
Ganz genau. Im Stoizismus finden wir nämlich eine sehr ähnliche Furchtlosigkeit gegenüber äußerem Druck.
Mhm.
Diese Überzeugung, dass das sittlich Gute, also die eigene innere Haltung, unendlich viel wichtiger ist als die bloße körperliche Selbsterhaltung.
Und wie sieht es in Asien aus?
Wenn wir weiter nach Osten blicken, zum Buddhismus, sehen wir da eine radikale Kritik an der materiellen Anhaftung und ein starkes Ethos einer wachen, nicht aggressiven Präsenz.
Und der Islam, wird der in unseren Quellen auch erwähnt?
Ja, auch hier gibt es faszinierende Resonanzen.
Welche denn?
Das grundlegende Konzept einer prophetischen Sendung an sich, dann die enorme ethische Bedeutung der Gastfreundschaft, über die wir ja vorhin sprachen.
Ah ja.
Und auch das tiefe Vertrauen darauf, dass Gott selbst in der größten Gefahr seine verletzlichsten Gesandten sieht und beschützt.
Also, was bedeutet das jetzt alles im Umkehrschluss?
Mhm.
Ist Matthäus 10 im Grunde nur antiker Stoizismus mit einem Jesus-Logo drauf?
Nein.
Oder ist es ein frühes Achtsamkeitsretreat für Wanderprediger? Wo ist da noch das Besondere?
Das ist der entscheidende Punkt, an dem sich die Wege wirklich trennen.
Okay.
Es gibt zwar diese starken Parallelen in der Ethik, aber das Fundament, also der Motor, der diese Widerstandskraft antreibt, der ist ein völlig anderer.
Inwiefern?
Im Buddhismus geht es stark um einen Weg der metaphysischen Entleerung, um das Loslassen von Begierden, um das Leiden zu beenden.
Mhm.
Im Stoizismus liegt die Kraft in der vernünftigen Selbstgenügsamkeit, die sogenannte Apatheia. Ich bin stark aus mir selbst heraus, weil ich meine Emotionen durch die Vernunft kontrolliere.
Ah, verstehe. Das eine ist eine Methode, das andere ist eher so eine geistige Technik zur Selbstbeherrschung.
Genau.
Und wie funktioniert es dann bei den Jüngern in unserem Text?
Hier ist das Fundament zutiefst personal und relational.
Also beziehungsbasiert.
Richtig. Die Resilienz der Jünger resultiert nicht aus emotionaler Distanz oder aus einer antrainierten Technik. Sie speist sich ausschließlich aus der Beziehung zu ihrem Sender, also zu Jesus.
Und aus diesem absoluten Vertrauen auf die Vorsehung, oder?
Exakt. Der Text sagt ja an einer Stelle so schön, kein Spatz fällt vom Himmel, ohne dass Gott es weiß.
Gott kennt die vulnerablen Schafe.
Genau. Sie halten diesen massiven Druck aus, nicht weil sie so sehr in sich selbst ruhen, sondern weil sie sich letztgültig aufgehoben wissen.
Okay, das leuchtet total ein. Diese Unterscheidung zwischen einer Technik und einer echten Beziehung macht das wirklich greifbar.
Mhm.
Aber jetzt kommen wir für mich zur größten Ironie unserer heutigen Analyse.
Mhm. Da bin ich gespannt.
Man könnte ja meinen, das wäre die denkbar schlechteste Bauanleitung für eine mächtige Kirche.
Das stimmt.
Und trotzdem ist daraus eine der größten, reichsten und einflussreichsten Institutionen der Weltgeschichte geworden. Wie passt das zusammen?
Das wirft in der Tat eine immens wichtige Frage auf. Die historische Ironie ist da wirklich kaum zu überbieten.
Ja.
Wenn man Matthäus 10 nämlich unverfälscht liest, ist dieser Text massiv religionskritisch.
Ach krass.
Er sägt eigentlich an genau den Säulen, auf denen sich religiöse Institutionen im Laufe der Jahrhunderte immer wieder aufgebaut haben.
Er ist quasi eine schallende Ohrfeige für jede religiöse Selbstimmunisierung, oder?
Absolut.
Wenn man sich mal vorstellt, welcher Immobilienbesitz, wie viel Verwaltungslogik, Bankkonten und politischen Statusinstitutionen heute haben, das ist doch das exakte Gegenteil von »Nehmt nicht mal einen Wanderstock mit«.
Ganz genau. Der Text stellt religiöse Funktionäre, die ihre Position zur eigenen Absicherung oder Bereicherung nutzen, wirklich radikal in Frage.
Mhm.
Interessanterweise warnt Jesus die Jünger in der Rede ja sogar vor den religiösen Institutionen seiner eigenen Zeit.
Wie meinst du das?
Naja, die Synagogen werden dort nicht als heimelige Schutzräume beschrieben, in denen man sie mit offenen Armen empfängt.
Sondern
als Orte potenzieller Gewalt und des Ausschlusses.
Ah, das ist heftig.
Wer gesandt ist, darf das unter keinen Umständen zur Ausbeutung nutzen. Wahrhaftigkeit schließt institutionelle Arroganz einfach aus.
Aber wir müssen hier auch den Finger in die Wunde legen, finde ich.
Unbedingt.
So bestechend und rein dieser Textkern auf den ersten Blick ist, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, er ist halt extrem missbrauchsanfällig.
Ja, das ist leider wahr.
Diese Aufforderung, sich von der Familie zu trennen oder die Bereitschaft für eine Wahrheit, alles aufzugeben. Wie viele Sekten, wie viele toxische Gruppen haben genau solche Passagen genutzt, um blinden Gehorsam zu erzwingen?
Leider sehr, sehr viele. Wenn man diese Passagen aus ihrem Kontext reißt, sind sie eine extrem scharfe rhetorische Waffe. Man kann damit Menschen wunderbar manipulieren, man kann Gewissenszwang ausüben und komplette Familien zerstören.
Wie trennen wir dann als heutige Leser diesen wahren Kern von dieser toxischen Wirkungsgeschichte?
Indem wir immer darauf schauen, worauf die Sendung eigentlich abzielt.
Also auf die Heilung?
Genau. Der wahre Textkern fordert Treue zu einer Botschaft der Heilung. Er steht immer quer zu jeder sakralisierten Machtausübung, die in irgendeiner Form Angst produziert.
Okay.
Wenn eine Struktur, und das ist egal, ob sie religiös oder säkulär ist, wenn die Abhängigkeit schafft, die Angst macht oder blinden Gehorsam an irgendeinen Guru fordert,
dann ist das falsch.
Dann handelt sie fundamental gegen den eigentlich befreienden Geist von Matthäus 10. Die Vollmacht, von der hier die Rede ist, die soll Menschen aufrichten und sie nicht unterdrücken.
Wow, das war echt ein Ritt heute. Wir sind vom radikalsten Anti-Business-Plan aller Zeiten gestartet. Wir haben uns angeschaut, welche brutalen sozialen Konsequenzen es hat, wenn man schutzlos für die Wahrheit eintritt. Du erinnerst dich, das spaltende Schwert.
Ja.
Wir haben mit Habermas das Experiment gewagt und herausgefunden, wie diese Ethik der unverfügbaren Güter in eine moderne Gesellschaft übersetzt werden kann. Ähnlich wie bei dem Beispiel mit dem Whistleblower.
Genau.
Wir haben den Text in den Dialog mit Buddhismus und Stoizismus treten lassen.
Der diskursive Synkretismus.
Richtig. Und wir haben zum Schluss gesehen, wie scharf diese Zeilen eigentlich gegen Machtmissbrauch und institutionelle Verkrustung schießen.
Ein wirklich umfassendes Panorama. Aber zum Abschluss unserer Analyse müssen wir, glaube ich, noch eine wichtige Grenze markieren.
Welche meinst du?
So elegant diese Habermasche Übersetzung in eine säkulare Ethik der Zivilcourage auch ist, sie stößt irgendwann an eine Grenze. Man kann Matthäus 10 nicht zu 100% in säkulare Sprache übersetzen, ohne am Ende die eigentliche Seele des Textes zu zerstören.
Weil dann die entscheidende theologische Dimension fehlt.
Richtig. Begriffe wie das Himmelreich, die eschatologische Anerkennung am Ende der Zeit oder eben die göttliche Vorsehung.
Ja.
Das ist alles mehr als nur ein griffiges Programm für eine engagierte Zivilgesellschaft. Wenn man diese tiefen Dimensionen restlos entfernt, dann verliert die gesamte Textgestalt ihre Verankerung.
Verstehe.
Der Text funktioniert in seiner radikalen Konsequenz eigentlich nur, weil die Akteure von einer Realität ausgehen, die das rein Sichtbare, das Materielle weit übersteigt.
Und genau das bringt mich direkt zu dir, der uns gerade zuhört. Egal aus welcher Richtung du heute kommst, ob du dich als tief religiös, als spirituell suchend oder als hundertprozentig säkular bezeichnest. Die Herausforderung, die dieser Text uns vor die Füße wirft, die bleibt voll bestehen.
Absolut.
Wirklich niemals käuflich sein. Denk einmal über eine deiner tiefsten, wichtigsten Überzeugungen nach. Etwas, wofür du richtig brennst und von du weißt, dass es richtig ist.
Ja.
Wenn du morgen all deine Vorräte, also deinen sozialen Status, dein finanzielles Sicherheitsnetz, deine berufliche Position, wenn du das alles zurücklassen müsstest, wäre diese Überzeugung tief genug verwurzelt, um dich trotzdem tragen zu können? Und wenn du in deinem Alltag als ungeschütztes Schaf unweigerlich auf Wölfe triffst, versuchst du dann reflexartig, mit ihnen auf ihre eigene, aggressive, berechnende Art zu konkurrieren? Oder traust du dich, die revolutionäre Kraft genau jener unbewaffneten Klugheit zu nutzen, von der wir heute gehört haben?
Eine sehr gute Frage.
Etwas, worüber es sich definitiv nachzudenken lohnt. Ich danke dir, dass du dich heute auf diesen tiefen Tauchgang in die Quellen mit uns eingelassen hast. Bleib neugierig.